SWR 2 Zeitwort.
An einem Abend im Herbst 1899 hob sich in der Stuttgarter Oper der Vorhang wieder einmal zu einer Vorstellung von Carmen. Die Geburtsstunde eines neuen Sterns am Stuttgarter Opernhimmel. Denn Anna Sutter, die an jenem Abend zum ersten Mal die Carmen gab, riss Publikum und Kritik gleichermaßen von den Sitzen. Am nächsten Tag war in der Schwäbischen Chronik zu lesen:
Anna Sutter hat dieses mit so viel Teufelsextrakt durchsetzte Wesen mit überraschendem Erfolg verkörpert.
Schon bald lag ganz Stuttgart dem Sutterle zu Füßen. Vor allem, weil die junge Sängerin eine großartige Schauspielerin war, erzählt der Musikwissenschaftler Georg Günther in einem Interview mit dem SWR.
Also sängerisch war sie wahrscheinlich gut, aber nicht sehr gut. Und eben als Verkörperung von bestimmten Bühnenfiguren, da muss sie also unglaublich gewesen sein.
Als Salome traute sich die Sutter, was kaum eine andere Sängerin damals wagte. Sie tanzte den Tanz der sieben Schleier selbst und ließ sich nicht von einer Balletttänzerin dubeln. Die Brust war dabei nur knapp von einem Perlenbüstchen bedeckt und ein goldlila Wickelrock verhüllte notdürftig Knie und Beine. Und auch jenseits der Bühne pflegte die Sängerin einen sehr unbürgerlichen Lebensstil, hatte ständig Affären, Schulden bis zum Hals und zwei uneheliche Kinder von verschiedenen Männern. Als sie zum ersten Mal schwanger war, ging in Stuttgart das geflügelte Wort um:
Die Suttern wird muttern. Und das Seltsame ist ja, dass dieses etwas bigotte Stuttgart damals das akzeptiert hat. Alles das, was die Anna Sutter tat, hätte jeder Familienvater seiner Tochter natürlich heftigst verboten, aber sie hat es irgendwie dürfen.
Auch Hofkapellmeister Alois Obrist verfällt im Jahr 1907 dem Charme von Anna Sutter. Dabei passen die beiden Künstlernaturen so gar nicht zusammen. Die impulsive, laszive Sängerin, die gerade in flotten Operettennummern so richtig aufgeht, und der ernste, beständige und intellektuelle Dirigent, dessen Herz für die großen Dramen, für Wagner oder Strauss schlägt.
Eine Operette war also ein rotes Tuch für den Alois Obrist und er scheint offenbar die Vorstellung gehabt zu haben, dass die Anna Sutter sich irgendwann mal bekehren würde, dass die Sache dann in die Brüche gegangen ist. Ist naheliegend.
Anna Sutter will nicht bekehrt werden, nicht zu Wagner und auch nicht zu einem bürgerlichen Leben. Lieber gibt sie ihrem allzu soliden Liebhaber den Laufpass und sucht sich mal wieder einen neuen, den jungen Bass Albin Svoboda. Alois Obrist kann das Ende der Beziehung nicht akzeptieren. Am 29. Juni 1910 klingelt er an der Wohnungstür seiner ehemaligen Geliebten. Dem Dienstmädchen sagt er, er wolle nur noch einmal mit Anna sprechen. In der Jackentasche steckt allerdings eine geladene Pistole, eine siebenschüssige Browning. Obrist stürmt ins Schlafzimmer und erschießt Anna Sutter mit zwei Schüssen. Danach jagt er sich selbst fünf Kugeln in die Brust und bricht tödlich getroffen an ihrem Bett zusammen. Vielleicht ist es kein Zufall, dass der Tatort später aussieht wie die Schlussszene der Carmen, mit Albin Svoboda, dem neuen Liebhaber, als einzigem unfreiwilligem Zuschauer.
Es wird davon gesagt, er sei im Schrank gewesen, also eine sehr kitschige Situation eigentlich, wie man aus Groschenromanen kennt. Und so muss man annehmen, dass der Albin Svoboda also in nächster Nähe das miterlebt hat.
Am 2. Juli 1910 wird Anna Sutter auf dem Stuttgarter Pragfriedhof beigesetzt. Tausende Menschen pilgern zum Grab. Für den Zugang zur Friedhofskapelle werden Eintrittskarten ausgegeben. Anna Sutters letzter großer Auftritt.